Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Amate, of heathens and heroes, Gottfried von Bouillon. Tapfer, fromm, loyal. Ein Ritter, wie im Buche stand. Die zeitgenössischen Quellen schildern Gottfried, Herzog von Lothringen und Burgherr von Bouillon als den Inbegriff des tugendhaften christlichen Adligen. Als Zweitgeborener wanken ihm weder reiches Erbe noch unbegrenzte Macht. Nachdem er sich dem römisch-deutschen Kaiser Heinrich IV. Als überaus loyaler Parteigänger erwiesen hatte, war er eine der bekanntesten Personen in den europäischen Adelskreisen. Zusammen mit seinem jüngeren Bruder Balduin verkauften sie ihr Hab und Gut, ihren Grundbesitz inklusive, an reiche Leute wie Bischöfe und finanzierten sich mit diesem Geld einen Feldzug. Einen Kreuzzug, um genau zu sein. Zehntausende Männer hatte Gottfried ausgehoben für den Marsch auf Jerusalem. Und Gott hatte eine größere Rolle für ihn vorgesehen, als er es jemals zu träumen gewagt hätte. Wer er war, was er erreichte und wieso er sich weigern würde, König zu werden, darum geht es heute. Kapitel 1. Adel verpflichtet. Gottfried, Sohn des Eustach, seines Zeichens Graf von Boulogne. Wann genau er geboren wurde, weiß heute niemand mehr so genau. Es muss allerdings um das Jahr 1060 gewesen sein. Wir wissen aber, wie eben kurz angeschnitten, dass er nicht der Erstgeborene von Eustach war. Gottfried hatte nicht nur ein Bruderherz, sondern gleich zwei. Den älteren, der nach dem Vater ebenfalls Eustach hieß, und den jüngeren Balduin. Nach dem mittelalterlichen Recht der Primogenitur, das heißt der Erbeinsetzung des ältesten erbfähigen Sohnes aus einer gültigen Ehe, war das Vermächtnis des Vaters Eustach vorbehalten. Gottfried hatte also drei Möglichkeiten. Er konnte sich mit seinem Schicksal abfinden und entweder als Kleriker in ein Kloster oder einer Diözese dienen, er konnte als Ritter einem niederen Adligen dienen oder er konnte sich selbst eine Existenz schaffen und er würde sich für Letzteres entscheiden. Das Schicksal meinte es gut mit ihm und weniger gut mit seinem Onkel. Der Mann blieb kinderlos und setzte den ca. 16-Jährigen als seinen Erben ein. Und sein Onkel besaß nicht irgendwelche Ländereien im letzten Hintereck. Sein alter Onkel, Gottfried der Bucklige, war als Gottfried IV. Herzog von Niederlothringen der Pufferzone zwischen Frankreich und dem Heiligen Römischen Reich. Das war eines der wichtigsten Lehen, die der König oder Kaiser nur vergeben konnte, weil es die Schnittstelle zweier Reiche darstellte und damit geostrategisch unheimlich wichtig war. Wer Lothringen kontrollierte, kontrollierte einen der ausschlaggebendsten Dreh- und Angelpunkte der Politik in Europa. Und aus eben diesem Grund ging Gottfried fürs erste leer aus. Als sein Onkel verschied, belehnte König Heinrich IV. Nicht ihn, sondern seinen eigenen Sohn Konrad mit Niederlothringen. Unter anderen Umständen hätte es als Affront aufgefasst werden können, des verstorbenen Onkel Gottfrieds Testament zu übergehen. Aber einerseits stand hier einfach zu viel auf dem Spiel, als dass man einen Minderjährigen in die Verantwortung ziehen wollte. Und andererseits, der König kriegt, was er will. Um allerdings eine Lösung zu finden, die es Gottfried erlaubte, sein Gesicht zu wahren, gab man ihm ein anderes Gut als Lehen. Die Markgrafschaft von Antwerpen. Ein kleiner Preis im Vergleich zum mächtigen Niederlothringen, aber einem geschenkten Gaul schaut man bekanntermaßen nicht ins Maul. Und die Weisung eines Königs schlug man auch nicht einfach so in den Wind. Also machte sich der blutjunge Gottfried daran, in Antwerpen seine ersten Schritte als Verwalter und Politiker zu machen. Denn eines war klar, der König gab ihm Antwerpen nicht aus seiner Laune heraus. Es war ein Test. Ein Test, ob er denn fähig und loyal genug sei, eine größere Rolle im Kosmos der europäischen Politik zu spielen. Kapitel 2. Ein Mann seiner Zeit. In was für eine Zeit wurde Gottfried eigentlich hineingeboren? Das Mittelalter umfasst mit den etwa 1000 Jahren dieser Epoche einen enormen Zeitraum. Menschen lebten, sprachen und handelten 600 ganz anders als 1100 oder 1400. Und in der Mitte des 11. Jahrhunderts sieht sich ein großer Teil des zumindest südlichen bis mittleren Europa im Aufschwung begriffen. Nach einem Einbruch der Geldwirtschaft mit der antiken Staatlichkeit Roms hatte Geld lange Zeit keine große Rolle gespielt. Der Tauschhandel hatte sich durchgesetzt und die Vasallen eines Lehnsherrn hatten diesem Abgaben in Form von Frondiensten zu leisten. Das heißt, es konnte sie zu bestimmten Zeiten der Lehnsherr abrufen für einen gewissen Zeitraum und für sich arbeiten lassen. Und das ohne weitere Gegenleistung. Das Ganze funktionierte deshalb, weil viele Menschen auch einfach so wenig Geld hatten und es quasi auch nie brauchten. Lange Zeit lebten die Menschen des Frühmittelalters in Subsistenzwirtschaft. Das, was man zum Leben brauchte, stellte man eben selbst her. Überschussproduktion gab es so gut wie keine. Das hatte sich bis zu Gottfrieds Zeiten wieder etwas geändert. Geld setzte sich durch, die Arbeitsteilung wurde immer ausgeklügelter, Städte wurden gegründet und wuchsen stetig. Der Ritter stieg immer weiter als gesellschaftliche Figur auf und vermischte Elitekriegertum mit christlichen Tugenden. Ein großes Problem der militärisch oftmals nicht allzu starken Landesherren waren die immer wiederkehrenden Fehden ihrer Untergebenen. Diese schwächten natürlich seine Untertanen und somit seine eigenen Lande. Der Kreuzzug war unter anderem auch mit der Idee entstanden, den untereinander streitenden Christen einen gemeinsamen Feind von außen zu geben, den Islam. Und diese politische Taktik funktionierte. Immer wieder wurden Muslime in flammenden Reden dämonisiert, als Teufelsvolk dargestellt und ihre reelle Bedrohung des östlichen Christentums betont. Abgesehen davon hatte sich wenige Jahre vor Gottfrieds Geburt das große abendländische Schisma ereignet. Römisch, katholische und griechische orthodoxe Kirche spalten sich und die Gräben zwischen beiden Konfessionen werden tiefer. Natürlich hinterließ das auch politische Spuren und das Byzantinische Reich geriet immer weiter in Bedrängnis. In dieser Zeit entstanden darüber hinaus viele verschiedene Reformbewegungen, die es sich zur Aufgabe gemacht hatten, die in der Kirche vorherrschenden Missstände anzuprangern und zu berichtigen. Beispielhaft hierfür waren die Cluniacianer, ausgehend vom burgundischen Kloster des älteren Mönchsordens, der Benediktiner, die schon 529 von einem gewissen Benedikt von Nursia gegründet worden waren, versuchten diese, die Frömmigkeit im Klerus zu optimieren. Und in eben dieser Zeit wuchs Gottfried von Bouillon auf. Hier muss man hinzufügen, der Mann war den Quellen nach sehr gottesfürchtig. Seine Frömmigkeit war sogar für die damaligen Verhältnisse überdurchschnittlich. In den nachfolgenden Jahren machte sich Gottfried gut als Verwalter und Lehnsmann. Den großen Teil seines jugendlichen Lebens, bis in die späten 80er Jahre des 11. Jahrhunderts hinein, war er mit nichts anderem beschäftigt, als seine Ansprüche zu verteidigen. Denn dieses war nicht unumstritten und man wollte sie ihm des Öfteren wegnehmen. Kapitel 3. Seine Treue und sein Glaube. Gottfried war ein grundloyaler Mann. Er blieb seinem Lehnsherrn Heinrich IV. Stets treu, selbst in der Zeit, als der römisch-deutsche König vom Papst exkommuniziert wurde. Das Ganze passierte im Rahmen des Investiturstreits, von dem habt ihr bestimmt schon einmal gehört. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Papst und der König stritten immer wieder darum, wer jemanden in gewisse einflussreiche Ämter bestellen konnte. Denn jeder Spieler wollte natürlich die eigenen Günstlinge in Schlüsselpositionen auf dem Schachbrett sehen. Das Ganze heißt Investitur. Wörtlich so viel wie die Bekleidung eines Amtes.
Nach langem Hin und Her schmiss der Papst den deutschen König aus der Gemeinschaft der rechten Gläubigen. Dieser musste schließlich in Canossa einen demütigen Bußgang antreten und um Vergebung suchen. Doch während all dieser Zeit blieb Gottfried an der Seite des Königs. Er kämpfte an dessen Seite gegen innere Rivalen wie Rudolf von Schwaben und sogar in Italien, wo Heinrich es schaffte, Rom kurzzeitig selbst zu erobern. Gottfried konnte sich hier als Handlanger des Königs beweisen. Doch auch seinen eigenen Interessen steckte er nicht gerade zurück. Seine Besitzungen waren beinahe permanent Angriffen von außen ausgeliefert und er musste sich politisch und militärisch erwehren. Lokale Rivalen schickten kleinere Abteilungen vorbei, um ihm Gehöft X oder Gut Y abzuknüpfen. In der Regel konnte sich Gottfried aber behaupten. Teilweise bildeten seine Nachbarn beträchtlich starke Koalitionen gegen ihn. Er konnte sie aber einen nach dem anderen zersprengen. Und so wurde Gottfried mit Mitte, Ende 20 zu einem versierten Befehlshaber und dem entsprechenden Know-how ausgestattet. Das sollte ihm in seinem späteren Leben noch zugutekommen. Denn wenn eine Sache einem Mann im Krieg gefährlich machte, dann war es Wissen und Erfahrung. Und zu kämpfen würde es auf seinem Weg noch genug geben. All das waren zweifellos aufregende Jahre. Ironischerweise ist über diese wenig geschrieben worden im Vergleich zu seiner Beteiligung am Kreuzzug. Seine Vita startet erst so richtig, als ihn die Worte des Papstes ergreifen. Urban II. Hatte Ende November 1095 in Clermont alle Christen angerufen, sie sollen ihre Zwistigkeiten beilegen und ihren Glaubensbrüdern im Osten zur Hilfe kommen. Hierbei muss man bedenken, dass auch katholische und orthodoxe Christen einander nicht gerade grün waren. Allerdings einte sie der erstarkende Islam politisch, religiös und militärisch. Ein Zweckbündnis, wenn man so will. Der Feind meines Feindes ist schließlich mein Freund. Urban sprach von allerlei Gräueltaten, die die Muslime angeblich im Osten an rechtschaffenen Christen verübt hätten. Seine flammende Rede ist uns überliefert. Wir wollen, dass ihr wisst, welch trauriger Grund uns in euer Land geführt hat. Aus dem Land von Jerusalem und von der Stadt Konstantinopel kam ein schwerwiegender Bericht, dass nämlich das Volk des Reichs der Perser, ein fremdes Volk, ein gottgänzlich fernstehendes Volk, die weder ein Herz haben noch an Gott glauben, die Länder jener Christen überfallen, mit Schwert, Raub und Feuer verwüstet, die Gefangenen teils in ihr Land verschleppt, teils auch elendig abgeschlachtet, die Kirchen Gottes entweder von Grund auf zerstört oder für den Ritus ihres eigenen Heiligen in Beschlag genommen. Altäre besudelten sie mit Unrat. Sie beschneiden Christen und das Blut der Beschneidung gießen sie auf den Altar oder in das Taufbecken. Was soll ich über die schändlichen Vergewaltigungen der Frauen sagen, über die zu sprechen schlimmer ist als zu schweigen? Das Reich der Griechen ist von ihnen schon niedergedrückt und besetzt. Wem also obliegt die Mühe, dies zu rächen und dies den Feinden wieder zu entreißen, wenn nicht euch, denen vor allen anderen Völkern Gott, Geistesgröße, körperliche Behendigkeit und weitere Tugenden verliehen hat? Zur Tapferkeit mögen euch die Taten eurer Vorfahren anspornen. Besonders soll euch bewegen das heilige Grab unseres Herrn Heilands, das im Besitz unreiner Völker ist. Damit fuhr Urban die schweren propagandistischen Geschütze auf, hatte mit einigen Behauptungen aber auch nicht ganz Unrecht. In jedem Krieg wurden zuhauf Gräueltaten verübt, so auch zur Genüge im Laufe der islamischen Expansion. Die in der Kriegsführung fähigen Araber hatten sich binnen kürzester Zeit ein Reich erschaffen und sich sukzessive von der arabischen Halbinsel über weite Teile Nordafrikas, der Levante und auch Teilen des südlichen Europas wie Sizilien ausgebreitet. Schon vor der Geburt Karls des Großen waren muslimische Plündertrupps in Aquitanien mitten in Südfrankreich angekommen und bedrohten die Franken. Auch wenn diese bald schon zurückgeschlagen worden waren, der Schrecken blieb bestehen. Ganz abgesehen von der Tatsache, dass die Muslime seit vielen Jahrhunderten schon über die Stadt herrschten, in der Jesus starb. Auch das gefiel den Christen ganz und gar nicht. Kapitel 4. Zu den Waffen. Urbans Warnung vor der Gefahr dieser Ausbreitung des Islam im Osten folgte ein direkter Aufruf zum Konter. Es sollte euch kein Besitz festhalten. Kein Kummer der Familie, denn dieses Land, das ihr bewohnt, ringsum vom Meer umschlossen oder von Bergen umgeben, wird viel zu eng durch eure hohe Bevölkerungszahl, strömt nicht gerade über vor Reichtümern und beschert den Menschen gerade mal den Lebensunterhalt. Von daher kommt es ja auch, dass ihr euch gegenseitig bedrängt und bekämpft, Kriege anzettelt und euch gegenseitig umbringt. Der Unfrieden soll aufhören. Kriege sollen ruhen und jeglicher Streit soll beigelegt werden. Macht euch auf den Weg zum Heiligen Grab. Entreißt jenes Land dem ruchlosen Volk, unterwerft es euch. Jenes Land ist den Söhnen Israels von Gott in Besitz gegeben worden. Ein Land, wie die Schrift sagt, in dem Milch und Honig fließt. Und gerade der erste Satz sollte dem nunmehr ca. 35-jährigen Gottfried nicht mehr aus dem Kopf gehen. Dass kein Besitz ihn festhalte, kein weltliches Streben soll ihn davon abhalten, das Werk Gottes zu verrichten, wie es der Papst formuliert hatte. Die richtige Aktion war klar, die Entscheidung schnell gefällt. Gottfried und sein jüngerer Bruder Balduin veräußerten all ihren Besitz in Frankreich. Jedes Gut, jeder Schmuck, jede Niederlassung, alles musste weg. Wozu? Ganz einfach, die verkauften Objekte brachten große Summen ein. Zu den Käufern zählten finanzkräftige Persönlichkeiten wie hiesige Bischöfe. Mit all dem Geld würden sich die Brüder nicht nur die Ausrüstung und die Vorräte für die lange Reise kaufen. Sie zogen damit ein ganzes Heer zusammen. Und das war kein Einzelfall. Auch wenn
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Der Papst den Kreuzzug ausgerufen hatte, so konnte er nicht viel mehr als geistlichen Beistand leisten. Denn so etwas wie eine päpstliche Armee existierte nun mal nicht. Auch die Schweizer Garde wurde erst Jahrhunderte später ins Leben gerufen. Selbst die Könige verfügten nicht über stehende Heere, sondern über Milizsysteme, die im Kriegsfall aktiviert wurden. Das führt zu einem peinlichen Problem. Wer soll denn eigentlich auf diesen Kreuzzug gehen? Bauern mit Heugabeln, Hufschmiede mit Hämmerchen oder die Fischer mit ihren Netzen? Nein, der Appell des Papstes hatte sich primär an den dünnen, aber militärisch sehr starken Stand der Ritter gerichtet, die mit Erlaubnis ihrer Herren auch bereitwillig diesem Ruf folgten. Sie waren allerdings relativ wenige. Und zur Überraschung des Papstes und der Prediger, die seine Worte in allen Kirchen wiederholten, wandte sich auch einiges an Menschen von niederer Geburt gen Osten. So viele Zehntausende wollten auf den Kreuzzug. Eigentlich hatte Papst und Klerus damit gar nicht gerechnet. Und sie hatten auch keine Freude daran, aus zwei Gründen. Einerseits war ihre militärische Schlagkraft eher bescheiden. Andererseits würde die Landwirtschaft und die Wirtschaft allgemein schlimme Schäden davontragen, wenn ein großer Teil der jungen, gesunden und arbeitsfähigen Männer für Jahre fortginge. Aber so richtig aufhalten wollte man sie auch nicht, denn sie folgten schließlich ihrem Glauben und dem Rufe Gottes. Von diesen Armeegruppen gab es insgesamt 4 und Gottfried von Bouillon hatte eine davon ausgehoben. Kapitel 5. Auf geht's. Mit guter Vorbereitung, Anstrengung und allen Mitteln, die ihm zur Verfügung standen, scharrte Gottfried eine gewaltige Streitmacht um sich. Bis zu 20.000 Mann sollen ihm gefolgt sein. Für mittelalterliche Verhältnisse eine riesige Gruppe. Mit dieser begann er nach Osten zu ziehen, der Donau entlang hin an den Balkan. Dort zeigte sich ein Problem, das alle Kreuzzüge und alle darauf marschierenden Gruppen einte. Die Disziplin der Männer war schwer aufrechtzuerhalten. So wurde gebrandschatzt, gemordet und geraubt. Auch wenn die Anführer der Kreuzfahrerheere so etwas immer zu unterbinden versuchten, so ganz konnten sie es nicht verhindern. Die Gruppen der Kreuzfahrer reisten übrigens alle getrennt und teils auf ganz verschiedenen Routen. Einerseits konnte man so die Vorräte der Region besser nutzen und ein so riesiger Zug wäre nur unnötig noch schwieriger zu kontrollieren gewesen. Es gab nur einen fixen Treffpunkt, an dem man sich einzufinden hatte. Konstantinopel. Zu der Zeit die vermutlich größte christliche Stadt der Welt. Dort traf Gottfried im Oktober auch mit seiner Armee ein. Noch vor allen anderen Kreuzfahrerheeren. Und die Zeichen standen auf Streit. Der byzantinische Kaiser Alexios Komnenos, dessen Hilfegesuche an den Westen diesen Kreuzzug erst angestoßen hatten, sah zehntausende grimmige Männer vor seinen Toren und war verständlicherweise nicht sonderlich erfreut. Er wollte Gottfried einen Treueeid auf sich abnötigen, der ihn auch dazu verpflichtete, dass alles Land und jede Stadt, die er erobern würde, dem byzantinischen Kaiser gehören würde. Ein ziemlicher Knebelvertrag. Murrend wird er diesen Eid im Laufe seines Aufenthalts wohl abgelegt haben, denn er brauchte den Kaiser mehr, als dieser ihn brauchte. Sie würden Vorräte aufstocken müssen. Wasser, Brot, Verpflegung im Allgemeinen, Medizin, Verbandszeug, Seil, Fässer und. Langsam trudelten dann auch die restlichen Kreuzfahrer mit ihren Abteilungen ein, darunter auch der kampferprobte Normanne Bohemund von Tarent und Raimund von Toulouse. Der mächtigste Adlige in ganz Südfrankreich, der Herzog von Toulouse. Die beiden waren von da an die wichtigsten Stimmen in jeder Lagebesprechung. Gottfried rückte zu seinem Missfallen in den Hintergrund und spielte für eine lange Zeit die zweite Geige. Aber sei es, wie es sei, von Konstantinopel brachen die Kreuzfahrer im Frühling 1097 auf und gelangten nach Kleinasien. Dort waren sie immer wieder in Kämpfe mit den dort frisch eingesickerten türkischen Seldschuken verwickelt. Die wichtigste Schlacht fand in der brütenden Julihitze beim alten Militärstützpunkt Dorylaeum statt. Die Schlacht stand auf Messers Schneide, denn die Seldschuken waren begnadete Bogenschützen, flinke Reiter und unerbittliche Krieger. Und genau da konnte Gottfried brillieren. Die Truppen Bohemunds waren von den Seldschuken vollends umzingelt worden und ihnen wurde von allen Seiten mit Pfeilen schwer zugesetzt. Gottfried, der selbst im Bedrängnis war, konnte sich aber losschlagen und eilte Bohemund zur Hilfe. Er konnte den Ring um ihn brechen und rettete die Schlacht. Dorylaeum war ein glänzender Erfolg für die Kreuzfahrer und die Seldschuken würden sie in Kleinasien nicht mehr angreifen. Das nächste große Kapitel sollte sich ereignen, als die Kreuzfahrer mit großer Mühe die Stadt Akkon belagerten. 8 verdammte Monate hockten sie im trockenen Staub vor den Toren der Stadt. 8 Monate. Während dieser Periode desertierten mehr Kreuzfahrer als in jedem Stadium der Unternehmung zuvor. Die Stadt konnte mit einer List eingenommen werden. Doch kaum hatten sie die Stadt erobert, kam schon ein neues Heer und die Belagerer wurden zu Belagerten. Auch diese Notsituation konnten die Kreuzfahrer abwehren. Nun kommt aber die Pointe. Bohemund von Tarent weigerte sich, weiter zu marschieren. Bitte was? Er hatte geschworen, die Stadt Jerusalem für das Christentum zurückzuerobern. Und jetzt, in Antiochia, so nah am Ziel, wollte er aufgeben. Ja, der Grund war einfach. Bohemund hatte als erster die Stadt gestürmt und beanspruchte sie für sich. Er nannte sich fortan Prinz von Antiochia und hatte kein Interesse, seine Stadt abzugeben. Während die Anführer der Truppen sich nun stritten, wie man weiter vorgehen wollte, gelang Gottfrieds Bruder Balduin ein Coup. Er luchste dem Herrscher von Edessa seine Stadt ab und war nun der erste Kreuzfahrer, der sich eine eigene Herrschaft errichtet hatte. Gottfried besuchte ihn dort während dieser Pattsituation. Kapitel 6 Endspiel. Danach schloss er sich wieder seinen Gefährten auf dem Zug nach Jerusalem an. Nach einer kurzen Belagerung der Stadt Arka ging man weiter und erreichte endlich Jerusalem. Endlich, nach all den Jahren. Nach all den Entbehrungen, endlich nach all den Toten. Bei dieser Belagerung war Gottfrieds Zeit nun gekommen und er bekleckerte sich regelrecht mit Ruhm. Hier ritzte er seinen Namen unauslöschlich in die Kerben der Geschichte ein. Der Kampf um die Stadt lief spektakulärer ab, als man es in Worte fassen könnte. Der Bischof und Geschichtsschreiber Wilhelm von Tyros hat es aber dennoch versucht. Als sich nun der Kampf, ohne dass sich der Sieg auf diese oder jene Seite neigte, bis zur 7. Stunde des Tages hingezogen hatte, fing die Hoffnung der unseren zu wanken an. Und sie ließen ermattet von der ungeheuren Anstrengung in ihrem Eifer bedeutend nach, so dass sie schon das Kastell, das von den beinahe ununterbrochenen Würfen zertrümmert war, und die übrigen Maschinen, welche bereits Feuer gefangen hatten, etwas von den Mauern entfernten und den Kampf auf den morgigen Tag verschieben wollten. Das Volk fing auch bereits zu wanken an und hatte mutlos alles Vertrauen verloren und die Feinde riefen übermütig die unseren mit größerer Frechheit als sonst zum Kampf heraus. Als, siehe da, plötzlich die Kraft Gottes herbeikam, die den verzweifelnden Umständen eine bessere Wendung gab. Es kam nämlich vom Ölberg herab ein gewisser Krieger,
welcher nachher nicht mehr zum Vorschein kam, und gab mit einem funkelnden Schild, den er an seinen Arm schwenkte, unserem Herrn das Zeichen, zum Kampf zurückzukehren und den Streit zu erneuern. Doch dieses Zeichen wurde Herzog Gottfried, der mit seinem Bruder Eustach auf dem obersten Stockwerk des Kastells stand, um von da aus zu streiten und auf den Schutz des Gebäudes bedacht zu sein, so erfrischt und neu gestärkt, dass er das Volk und die Führer mit lauter Stimme zurückrief. Und es geschah auch durch Gottes erbarmende Fürsorge, dass das ganze Volk mit Jubel zurückkam und mit solchem Eifer, als ob sie den Kampf mit ganz frischen Kräften beginnen würden. Die, welche früher ermattet oder verwundet sich dem Kampf entzogen hatten, kamen jetzt mit neuem Mut und doppelter Kraft einher und kämpften umso mutiger. Die Fürsten und die, welche die Stützen des Heeres waren, gingen den übrigen voran und ermutigten sie durch ihr Beispiel. Und genau das ist ein extrem wichtiger Punkt. Man darf nie unterschätzen, wie wichtig ein guter Anführer im Schlachtgetümmel war. Ein guter Anführer führte durch Beispiel, nicht durch Gewalt. Sprang der Heeresführer in die Bresche, folgten ihm seine Männer bereitwillig nach. Und Männer wie Gottfried konnten diesen Mut in so manchem Mann entflammen. Wilhelm berichtet weiter. Das Heer des Herzogs und der Grafen also, das wie schon gesagt auf der Seite gegen Mitternacht die Stadt bestürmte, hatte es mit Gottes Hilfe so weit gebracht, dass die Feinde ermattet, keinen Widerstand mehr zu leisten wagten und der Graben völlig aufgefüllt, die Vormauern erbrochen waren. Sie konnten also ungestraft an die Mauer herankommen und nur selten wagten es die Feinde, sie hinter den Öffnungen der Mauer hervor anzugreifen. Die aber, welche in dem Kastell waren, warfen auf Befehl des Herzogs Feuer in die mit Wolle angefüllten Polster und die Säcke, die voller Streu waren, welches der Nordwind, welcher eben noch wehte, noch heftiger anfachte. Und so drang ein so finsterer Rauch in die Stadt, dass die, welche die Mauer verteidigen sollten, Mund und Augen nicht mehr öffnen konnten und von dem Qualm betäubt und bestürzt die Mauerwache verließen. Hierauf ließ der Herzog in aller Eile die Balken, welche sie den Feinden entrissen hatten, heraufbringen, sie von der Maschine nach der Mauer hinüberlegen und dann die bewegliche Seite des Kastells abnehmen. Dieses legte man nun auf die genannten Balken und so erhielt man eine Brücke, die eine sehr starke Unterlage hatte. So wurde also das, was die Feinde zu ihrem Schutz erfunden hatten, zu ihrem Schaden angewandt. Als nun auf diese Art die Brücke geschlagen war, drang vor allen anderen der erlauchte und herrliche Mann Herzog Gottfried mit seinem Bruder Eustach in die Stadt und ermahnte die übrigen, ihm nachzufolgen. Es folgten ihm auch alsbald die Halbbrüder Ludolf und Giselbert, edle und ewigen Andenkens würdige Männer, die aus Tournai gebürtig waren. Und dann folgte eine so unermessliche Anzahl von Rittern und Fußvolk nach, dass die Maschine und die Brücke nicht mehr weiter fassen konnten. Kapitel 7. Der Verteidiger des Heiligen Grabes. Die Stadt fiel. Ein Massaker ereignete sich, und als der Nebel des Krieges sich gelichtet hatte, gehörte Jerusalem seit vielen Jahrhunderten wieder den Christen. Nun war es nötig, das Ganze zu strukturieren. Viele der siegreichen Kreuzfahrer kehrten nach Europa zurück und nur einige tausend Menschen aus dem Westen blieben tatsächlich längerfristig im Osten. Allerdings konnten nicht alle Leute gehen, denn eine Herrschaft musste etabliert werden, sonst wäre doch alles umsonst gewesen. Und wer sollte nun Jerusalem beherrschen? Bohemund fiel aus, der hatte schon eine Stadt. Dasselbe galt für Balduin. Raimund von Toulouse verzichtete, er hatte in der französischen Heimat genug Geld und Ländereien. Die Wahl fiel also auf Gottfried von Bouillon. Er sollte Herrscher von Jerusalem werden, nicht aber König. Warum? Ganz einfach. Er lehnte es kategorisch ab, eine Krone aus Gold zu tragen in der Stadt, in der sein Erlöser eine Krone aus Dornen getragen hatte. Ein symbolischer Akt der Demut vor Christus. Er nannte sich auch nie König oder Rex oder etwas derartiges. Wie er sich genau nannte, ist bis heute umstritten. Manche meinen, er nannte sich weiterhin nach seinem französischen Titel Graf. Manche meinen, er würde einen sehr allgemein gehaltenen Titel wie Principes bevorzugen. In einem Brief findet aber ein sehr klingender Titel Erwähnung. Advocatus Sancti Sepulchri, der Verteidiger des Heiligen Grabes. In seiner Regierungszeit hatte er nun vieles zu organisieren, neu zu ordnen und vor allem die Abwehr der muslimischen Fatimiden vor sich, denn die wollten den Verlust Jerusalems nicht so einfach auf sich sitzen lassen. Diese konnten aber im Hochsommer 1099 in der Schlacht bei Askalon aller Wahrscheinlichkeit zum Trotz zurückgeschlagen werden und Jerusalem sollte fürs Erste sicher sein. Nun kamen innenpolitische Probleme im frisch gegründeten Königreich Jerusalem auf. Man stritt sich, wer nun die wahre Macht verdient hatte. Denn die Gesandten des kürzlich verstorbenen Papstes pochten darauf, dass sie gerade in der heiligen Stadt eine gewichtige Rolle zu spielen hatten. All das sollte aber nicht allzu lange Gottfrieds Problem bleiben. Der Tod kam dem zuvor. Gottfried herrschte nur ein knappes Jahr, bevor er im Jahr 1100 verschied. Die Berichte über seinen Tod klaffen weit auseinander. Eine muslimische Quelle behauptet, er sei durch einen Pfeil in der Schlacht erschossen worden. Christliche Quellen stimmen allerdings darin überein, dass er nach einer schweren Krankheit in Jerusalem starb. Auch ein vergifteter Apfel oder ähnliches wird genannt. Allerdings gibt es hierfür keine belastbaren Beweise. Er wurde in Jerusalem beigesetzt und seinen Grabstein zierte die Aufschrift: Hier ruht der ruhmreiche Herzog Gottfried von Bouillon, der dieses ganze Land für die christliche Religion gewann. Seine Seele möge herrschen mit Christus. Amen. Nach seinem Ableben sollte Jerusalem noch knappe 100 Jahre in christlicher Hand bleiben, bis zu den Zeiten Saladins. Aber das ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Und was lernen wir daraus? Unterschätze niemals deinen Feind.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Your personal info, like addresses, phone numbers, and more, are collected and sold by data brokers. But Aura steps in, scanning the web, sending you alerts, and requesting your info be removed. Get Aura's full toolkit, including credit and transaction monitoring, a password manager, VPN, and more. Get a 14-day free trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety.